Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Wir reisen heute nach London. Wir besuchen einige sehr interessante Ausstellungen, aber erstmal geht's ums Essen. Mein Name ist Tina Witte. Pie-and-Mash-Shops, das sind Restaurants, die über Jahrzehnte hinweg eine Institution waren. Serviert wird dort eine Art Pastete, gefüllt mit Rind oder Aal, dazu Kartoffelstampf und Soße. Die Shops sind alle ähnlich. Manchmal kunstvoll gekachelt, einfache Holztische, das Essen handgemacht. Es ist seit der viktorianischen Zeit das traditionelle Essen der Arbeiterklasse im Osten Londons. Doch diese Tradition ist nun bedroht. Der Osten der Stadt wird immer schicker und die Immobilienpreise steigen. Die Essgewohnheiten haben sich geändert. Mittlerweile gibt es nur noch 40 Pie-and-Mash-Shops. Es waren mal über 300. Christoph Brössel hat einen Laden besucht.
Hier in Manzi's Pie and Mash sitzt David und isst zu Mittag. Vor ihm auf dem Teller Fleischpastete und Kartoffelpüree. Dazu eine Petersiliensoße, Licker genannt. Früher gab es mehr Läden wie diesen. Heute muss man lange fahren, um hierher zu kommen. Wenn es sich einrichten lässt, nimmt David die Anfahrt in Kauf. Vorne am Tresen holt gerade Michael seine Fleischpasteten ab. Er trägt Burberry-Schal und eine trendige Kordjacke. Das ist Nostalgie. Ich war schon als Kind hier. Mein Großvater saß da drüben am Tisch. Hier im Manzi's treffen sich sehr unterschiedliche Menschen. Doch alle lieben Pie and Mash, dieses für London so typische, sehr einfache und preiswerte Essen. Früher war es eine wichtige Mahlzeit für die Schichtarbeiter hier, südlich der Themse. Doch mittlerweile ist das Angebot der Konkurrenz immer größer geworden. Die Fleischpasteten sind nicht mehr so angesagt. Doch Manzi's ist mittlerweile eine Institution. Der Laden kann sich behaupten in einem Stadtteil, den die Gentrifizierung erreicht hat. Das Erfolgsrezept: Onlinehandel, Social Media und Tradition. Rick Poole ist in diesem Geschäft aufgewachsen. Der 64-Jährige hat mit 11 angefangen, hier zu arbeiten, erzählt er. Erst Teller waschen am Wochenende, später auch kochen, Einkauf und so weiter. Heute ist er Geschäftsführer, seine Tochter ist eingestiegen. Früher, sagt Rick, sei dies ein Essen für die ärmeren Londoner gewesen. Damals wurde Aal verarbeitet. Der kam aus der Themse, war billig. Zu der Zeit kamen die Leute nach ihrer Nachtschicht hierher gegen 9 Uhr, haben Pie und Mash gegessen. Da war man dann satt bis abends. Seinen Laden in der Tower Bridge Road gibt es seit über 120 Jahren, gegründet von seinem Großvater. Das Rezept hat sich in all den Jahren nicht geändert. Die Inneneinrichtung ist noch original und typisch für diese Pie-and-Mash-Shops. Weiße Kacheln, einige kunstvoll verziert mit Blumenmuster. An der Theke gibt es Fleischpastete und Kartoffelstampf aus dem Topf, die Soße dazu. Dann nehmen die Gäste Platz an den Marmortischen. Die sind leicht abzuwischen. Aus dem Keller, wo die Küche ist, kommen die Bleche mit den Fleischpasteten in einem kleinen Lastenaufzug nach oben, der mit einem Seil betrieben wird. 1000 Stück werden dort unten pro Tag gebacken. Das wirkt schon alles sehr wie aus dem 19. Jahrhundert. Dieser Stadtteil hat sich sehr verändert, erzählt mir Rick, als wir einen kleinen Rundgang durch sein Viertel machen. Früher sei hier die Marmeladenfabrik Hartley's gewesen.
Just down there was Hartley's, a jam factory. There they'd been now luxury flats now.
Nun befinden sich teure Apartments in den Fabriketagen. Wir laufen an vielen guten Restaurants vorbei. Mit der Gentrifizierung ist auch der Nobel-Italiener gekommen. Die Coffee-to-go-Läden, ein spanisches Restaurant, eine Salatbar. Doch Manzi's kann sich halten. Es gibt eine feste Kundschaft, die herkommt, sagt Rick. Und seine Tochter Emma ergänzt:
It's so exciting. We get celebrities, we get content creators.
Hier kommen Stars her, Influencer, sehr viele Leute, das ist alles aufregend. Und wenn die Fußballmannschaft spielt, singen hier alle. Das ist nie langweilig. Hinter dem Tresen gibt es extra ein Megafon für die Bedienung an Spieltagen, damit die noch irgendwie durchdringt. Emma kümmert sich auch um den Social-Media-Auftritt. Manzi's und Pie und Mash sind mittlerweile Kult, ein Stück Cockney-Kultur, vom Aussterben bedroht und doch ganz schön widerstandsfähig.
Nachdem eine beliebte Currywurstkette nach dem Brexit dicht machen musste, überzieht nun German Döner die britische Hauptstadt. Warum Döner in London als deutsch gilt, muss noch ergründet werden. Aber fest steht, die Kette hat Fans und Verächter. Mehr von Gabi Biesinger.
Wenn man in England nach typisch deutschem Essen fragt, dann kommt eigentlich immer diese Antwort.
Bratwurst, ne? German Sausage, yes, very good.
Deutsche Wurst, sehr beliebt. Und darum war seinerzeit die Currywurstkette Herman the German in London ein Renner, bevor sich die Besitzer nach dem Brexit von der britischen Insel zurückzogen. Seit einigen Jahren breitet sich in London und anderen Städten nun krakenartig eine neue Fastfood-Kette mit deutschem Bezug aus.
German Doner Kebab.
Oder wie Insider sagen,
German Doner Kebab equals GDK.
GDK kam 2016 auf die britische Insel und umfasst inzwischen hunderte Filialen. Quasi jeden Monat macht eine neue auf. Das Logo hat einen Dönerspieß, dort wo das Ö sein sollte. Das ist sowieso besser, weil die Engländer ja kein Ö kennen. Die Läden sind einheitlich in schwarz-orange gestaltet, wie moderne Fastfood-Diner. Hammond betreibt die Filiale im Londoner Stadtteil Islington und erklärt den Gastro-Kritikern von Halal Hangouts für deren Video die Wurzeln des German Döner.
This Turkish community living in Germany reinvented doner kebab as a quick takeaway snack.
Es war in den 1970er Jahren die türkische Community in Deutschland, speziell in Berlin-Kreuzberg, die den Döner neu erfand, als schnelles Essen auf die Hand für wenig Geld. Und vier Varianten bietet German Döner Kebab in England heute an.
We have chicken, beef, mix or veggie.
Bei Hühnchen, Rindfleisch, gemischt oder vegetarisch ist für jeden was dabei. Und Filialleiter Hammond betont, dass das Fleisch magerer sei und das Essen nur halb so viele Kalorien habe wie ein durchschnittliches Kebab von unabhängigen Imbissen in England.
The meat is leaner. And it's only half the calories of regular kebabs selling in the UK.
Alle Foodies im Netz, die etwas auf sich halten, haben den German Döner Kebab schon ausprobiert und die Erfahrungen sind gemischt. Foodtester Gary Eats ist das alles zu fettig und ungenießbar.
It was greasy, the grease had gone all the way through. It just wasn't edible.
Sein Urteil, den nächsten deutschen Döner wird er lieber in Deutschland essen.
It's safe to say the next time I'm going to have a German Döner Kebab. It's gonna be in Germany.
Gastrotester Andromada kommt zu dem Urteil, Fleisch, Zwiebeln, Salat und Kraut gar nicht so schlecht.
You got the meat, we got onions, we got salad, we got red cabbage. Flavor-wise, honestly, this whole thing, it's not bad.
Und Essens-YouTuber Godfrey ist hingerissen. Das Fleisch schön dünn geschnitten, mit der Soße eine himmlische Kombination.
They shredded it nice and fine, it's not like thick, you know what I mean? Once I add the sauce, match made in heaven.
Er ist froh, dass keine GDK-Filiale bei ihm in der Nähe ist, sonst würde er da im leicht angeschickerten Zustand ständig abhängen.
If I'm feeling a bit drunk, I see myself going there on a regular, you know.
Aber natürlich geht es bei einem London-Besuch um mehr als nur Essen. In diesem Jahr hat die Stadt einige interessante Ausstellungen zu bieten, zum Beispiel im London Design Museum. Splash heißt sie und ist noch bis zum 17. August zu sehen. Dort geht es um Liebe zum Wasser und das Design des Schwimmens, von sportlicher Leistung und Mode bis hin zu Architektur.
Wenn Pamela Anderson in den 90er Jahren mit wogender Büste und ihrer Rettungsboje ins Wasser hechtete, um als Baywatch-Blondine Ertrinkende zu retten, bewunderten jede Woche weltweit 1 Milliarde Menschen vor dem Fernseher ihren knallroten Badeanzug. Ein winziges Stückchen Stoff, wie man jetzt in der Ausstellung Splash im Londoner Designmuseum sehen kann.
It is tiny, yes.
Wirklich winzig, lacht Kuratorin Amber Burchard. Und erklärt, neben Badekleidung, die kaum etwas verberge, sei heute auch Bademode populär, die vieles bedecke. Nicht nur aus religiösen Gründen, wie bei Hijab-Ganzkörperanzügen. Zu sehen sind funktional geschnittene Badeanzüge im Matrosenlook. Das sei im Grunde eine Rückbesinnung um 100 Jahre.
In the 1920s, a lot of swimwear, it's very difficult to tell if it was created for men or women.
In den 1920er Jahren war nicht zu erkennen, ob Badekleidung für Männer oder Frauen war. Sie war genderneutral, obwohl das damals natürlich nicht so hieß. Wir zeigen jetzt Badeanzüge einer Firma, die heute dieser Idee folgt und Schwimmanzüge für non-binäre Menschen entwirft.
Gender-neutral, non-binary swimwear today.
In den 1950er Jahren war weibliche Bademode dagegen klar auf Frauenkörper zugeschnitten. und Männer gaben in Werbespots gerne ihre Kommentare ab, wie ein kurzgeschnittener Badeanzug das Selbstbewusstsein einer Frau heben könnte, indem er extra lange Beine zaubere.
Here's another trick the designers have to boost a girl's ego. A swimsuit designed very short to give the long leg effect.
Unter der Überschrift Politics of the Pool zeichnet die Ausstellung politische Scharmützel am Beckenrand nach. Vom Körperertüchtigungskult der Nazis über die Verbannung jüdischer Schwimmer bis zu nach Rassen getrennten Pools in den USA. Und noch heute entscheidet die Herkunft häufig darüber, wer schwimmen lernt und wer nicht.
Who is taught to swim today? And it's important to have those issues of access in mind.
Immer mehr öffentliche Bäder mussten in Großbritannien im Rahmen der Sparpolitik in den vergangenen Jahrzehnten dicht machen. Sie fehlen als Treffpunkte.
These are community spaces that people.
Man kann sich dort ja nicht nur fit und gesund halten, sondern es sind auch Orte der Begegnung. Und die vermissen viele Gemeinden schmerzlich.
Really detrimental effect on communities.
Eine britische Besonderheit waren und sind die Lidos, Strandbäder, von denen in den 1930er Jahren rund 180 in Küstenorten gebaut wurden. Auch sie verfielen im Laufe der Jahrzehnte, Pauschalreisen ans Mittelmeer wurden attraktiver und den Kommunen fehlte das Geld. Doch seit den 1990er Jahren wurden einige dieser historischen Bäder wieder aufgemöbelt. Ein Paradebeispiel, der Jubilee Pool in Penzance in Cornwall, berühmt wegen seiner dreieckigen Form. Ein Film dokumentiert, wie die Gemeinde ihn umgebaut hat in Großbritanniens ersten geothermisch betriebenen Meerwasserpool, der sich das ganze Jahr über selbst heizt. Ein Beteiligter berichtet. Wir waren es selbst, die das Bad gerettet haben. Mit Unterstützung der Kommune, aber auch mit den allerletzten EU-Geldern, die vor dem Brexit kamen. Der Pool gehört jetzt uns und hat nur dank der Leidenschaft der Menschen hier vor Ort überlebt.
Eine weitere interessante Ausstellung ist im Victoria and Albert Museum zu sehen. Das Museum, meist nur V&A genannt, wurde 1852 eröffnet und beherbergt mittlerweile die größte Sammlung von Kunst, Gewerbe und Design der Welt. Noch bis zum 16. November sind dort Juwelen und Schmuck von Cartier ausgestellt. Die Stücke wurden von Königinnen und Popstars getragen. Die Ausstellung erzählt die Geschichte von Louis-François Cartier und seinen drei Enkeln, die mit originellem Design, außergewöhnlicher Handwerkskunst und internationalem Expansionsgeist den Pariser Familienjuwelier zu einer weltbekannten Luxusmarke gemacht haben. Gabi Biesinger hat sich im Museum umgesehen.
Diamonds are a girl's best friend.
Marilyn Monroe schwärmte von der exquisiten Edelsteinmarke Cartier und auch andere berühmte Diven schmückten sich damit, schildert Kuratorin Rachel Garahan.
We have Grace Kelly's engagement ring, a beautiful ruby necklace that belonged to Elizabeth Taylor.
Der Verlobungsring der Schauspielerin und Fürstin von Monaco, Grace Kelly, und ein Rubinkollier von Liz Taylor sind in der Ausstellung zu sehen. Gegründet 1847 in Paris, waren zunächst Königshäuser und Adel Kunden des französischen Edeljuweliers Cartier. Um die Jahrhundertwende eröffneten die Enkel des Gründers Louis-François Cartier Filialen in London und New York. Das Geschäft florierte weltweit, Promis lösten Royals als Hauptkunden ab und wählten Cartier als ihr Stilstatement.
There was a new royalty. Celebrity replaced aristocracy.
Und manchmal treffen sich royale Vergangenheit, Promis und Cartier-Schmuck auf der Titelseite einer Modezeitschrift.
We also have a tiara and choker Rihanna wore on the.
Wir haben ein Diamant-Diadem mit passendem Halsreif, getragen von Popstar Rihanna 2016 auf dem Cover des W Magazins. In Auftrag gegeben 1902 von König Edward VII. Dieser Schmuck hat nach 100 Jahren dieselbe Anziehungskraft und das zeigt, Diamanten sind für die Ewigkeit.
It shows how diamonds are forever.
Diamonds are forever. Hold one up and then caress it.
Den Stil von Cartier beschreibt Garahan als zeitlos und unverkennbar.
There's a real harmony and balance in their designs.
Harmonie und Balance in den Designs. Sie haben Anfang des 20. Jahrhunderts einen Stil geprägt, den man heute weiterhin erkennt. Einfach und zeitlos.
Timelessness to it, that you just know it is Cartier.
In den verdunkelten Museumsräumen funkeln rund 350 Schmuckstücke in Vitrinen, raffiniert beleuchtet, Ringe und Colliers, Diademe und Armreife. Die Steine versprühen einen nahezu psychedelischen Glanz. Da kann einem schwindelig werden. Freude macht es auch, bei Auftragsarbeiten nach Parallelen zwischen Schmuckstück und Besitzerin zu suchen. Cartier verstand es, die Persönlichkeit einer Kundin im Schmuck abzubilden.
You see Cartier creating pieces that really reflect the personality of those clients.
Wallis Simpson, die geschiedene Amerikanerin, wegen der britische König Edward VIII. Abdanken musste, schätzte Raubkatzenmotive.
Duchess of Windsor, she was a great lover of animal jewelry.
Die Herzogin von Windsor ließ sich Armreif und Broschen in Tigerform anfertigen, plus Opernglas mit Tigergriff. Die dunkle Seite der Glitzerwelt der Diamanten, enormer Reichtum in den Händen weniger, problematische Abbaubedingungen oder umstrittene Besitzverhältnisse kolonialer Stücke sollen die Ausstellung nicht trüben. Es geht um die reine Schönheit. Trotzdem verlässt manch eine Besucherin die Diamantenschau nachdenklich.
A jewel, literally a jewel. This incredible craftsmanship.
Die Ausstellung ist ganz klar ein Juwel. Die Handwerkskunst hinter den Stücken ist überwältigend. Aber wenn man zwischen den zum Teil gigantischen und unglaublich wertvollen Edelsteinen steht, kann man schon denken, es wäre eigentlich Zeit für eine Revolution.
It's about time we consider a revolution.
Die Ära der Edwardians um die Jahrhundert gilt als goldenes Zeitalter des Stils und Glamours. Es war eine Übergangszeit. Großbritannien am Rande der Moderne, Europa am Rande eines Krieges. Das Leben am Hof war verschwenderisch und rasant. Man war offen für neue Trends und Technologien. Doch es ging auch darum, Traditionen und eine verblassene Lebensweise zu bewahren. Mehr als 300 Objekte sind noch bis zum 23. November in der King's Gallery zu sehen.
Die Ausstellung in der King's Gallery umfasst die Zeit zwischen etwa 1860 und dem Ersten Weltkrieg. Der spätere König Edward VII. Heiratete 1863 die dänische Prinzessin Alexandra und die beiden wurden zu Trendsettern in einer Zeit des Wandels, schildert Kuratorin Catherine Jenkins.
This moment of the golden era in America, the Gilded Age.
Wir haben die Phase, die in den USA das goldene Zeitalter genannt wird, eine Zeit geprägt von Hedonismus, Opulenz und Glamour, aber auch von rasantem Fortschritt und technischen Errungenschaften. Mir wurde beim Zusammenstellen der Ausstellung klar, dass die Edwardians kontinuierlich im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne standen. Die Ausstellung taucht ein in Leben und Geschmack zweier der angesagtesten britischen Königspaare, eben König Edward VII. Und Königin Alexandra, sowie sein Nachfolger König Georg V. und Königin Mary. Was Exponate angeht, konnte die King's Gallery aus dem Vollen schöpfen, denn die königlichen Haushalte der Edwardians waren dekoriert und vollgestopft bis unters Dach.
When you see photographs of their interiors,
wenn man Fotos ihrer Häuser sieht, alle Wände waren vollgehängt, Fotos, Souvenirs, Kunst, keinesfalls so, wie wir uns heutzutage einrichten würden. Als leidenschaftliche Förderer der Kultur interessierten sich die Edwardians für neue Kunstströmungen wie den Jugendstil und für zeitgenössische Literatur. 1902 stiftete Edward den Order of Merit, um kulturelle, wissenschaftliche oder militärische Verdienste und Fortschritte zu würdigen. Königin Alexandra setzte bei ihrer Krönung 1902 die jüngsten technischen Errungenschaften perfekt für ihren dramatischen Auftritt in Szene. 1902 war die erste Krönung, bei der es in Westminster Abbey elektrisches Licht gab. Und so ließ Alexandra ein schimmerndes goldenes Kleid anfertigen mit einem hochgestellten Perlenkragen und einem Netz mit funkelnden Edelsteinen. In den Zeitungen damals hieß es, als das Licht anging, sie sei erstrahlt in einem güldenen Schein aus Glanz und Gloria.
Blaze of gold and glory.
Das Design ihrer extravaganten Krönungsrobe hatte Alexandra bis zum letzten Augenblick streng geheim gehalten, denn als Stilikone oder man könnte sagen Influencerin ihrer Zeit fürchtete sie modische Nachahmerinnen bei Hofe.
Because she knows if it's released, it will be imitated by other ladies of the court.
Alexandra besaß auch einen der ersten tragbaren Fotoapparate, und knipste Landschaften und ihr Familienleben. Tassen mit Fotos der Royal Family gibt es heute in jedem Souvenirshop. Alexandra war die erste, die diese Idee hatte, allerdings nur für den persönlichen Gebrauch.
It's a completely new technique.
Es musste erst eine Technik entwickelt werden, um die Fotos aufs Porzellan zu bringen. Es dauerte ziemlich lange, bis ein Porzellankünstler in Staffordshire das hinbekam. Und damit niemand die Idee klauen konnte, ließ die Firma anschließend sein Werkzeug vernichten.
They destroyed his equipment.
4 Jahre nachdem König Georg V. den Thron bestiegen hatte, brach der Erste Weltkrieg aus. Das Gesicht der britischen Monarchie nach dem Krieg war ein anderes.
We get this sense of a royal family led by duty.
Von nun an geht es in der Monarchie um Pflichterfüllung. Die Verheerungen des Krieges sind ein tiefer historischer Einschnitt und die Königsfamilie ist danach eine andere.
Und noch eine interessante Ausstellung, die unsere London-Korrespondentin Gabi Biesinger besucht hat. In seinem kurzen, aber außergewöhnlichen Leben ging der australische Künstler Lee Bowery einen provokanten und einzigartigen Weg und hinterließ in der Kunstwelt und darüber hinaus einen deutlichen Eindruck. Die Tate Modern bringt jetzt seine schillernden Kostüme mit Gemälden, Fotografien und Videos zusammen, um zu erkunden, wie er Kunst, Mode und Popkultur nachhaltig geprägt hat. Eine Hommage an die grenzüberschreitende Karriere des Künstlers.
Für eine Modesendung der BBC ging Lee Bowery 1988 im Londoner Nobelkaufhaus Harrods einkaufen und trat beglückt mit zahlreichen Tüten vor die Kamera.
So many bargains. I'm wearing, I guess you'd call it an après-ski outfit for this rather chilly evening.
So viele tolle Schnäppchen, schwärmt der Künstler und verweist auf das Après-Ski-Outfit, das er gerade trägt. Ein gewaltiger weißer Kuschelpelzanzug mit schwarzen Dalmatinerflecken, der im Übrigen auch Kopf und Gesicht bedeckt, nur Mund und Augen gucken raus. Fabric Face nannte Bowery den Look, der eine Art Markenzeichen war, Gesichtsstoff. Solche Masken würde man sonst eher in Sadomaso-Hinterzimmern verorten. Und natürlich wollte Lee Bowery anstößig sein und provozieren in den prüden 80ern der konservativen Thatcher-Ära, erklärt Kuratorin Jess Baxter.
Massively provocative. Even now, I think visitors will think, wow.
Auch Besucher dieser Ausstellung werden an einigen Stellen noch wow sagen. In der Zeit war ja allein schwul oder queer zu sein provokativ. Lee lebte sich total aus als berühmte Drag Queen. Und er lotete die Grenzen seines Körpers aus. 1961 im Örtchen Sunshine in Australien in ein religiöses Elternhaus geboren, zog Bowery 1980 nach London, um Modedesigner zu werden. Bowery entwarf Kostüme und Bühnenoutfits für Stars, etwa die schillernden Musiker David Bowie und Boy George. Aber wurde schnell neidisch darauf, dass andere seine Kreationen trugen und stellte sich lieber selbst damit in den Mittelpunkt, schildert Kuratorin Jess Baxter.
He quickly got very jealous of people wearing his own clothes, so he decided to make himself the star of his kind of fashion.
Also stellte er sich selbst aus, posierte 1988 zwei Wochen lang im Schaufenster einer Londoner Galerie hinter einem Zweiwegspiegel, sodass er die Menschenmassen nicht sah, die ihn dort bestaunten. In der Ausstellung zu hören, die etwas verrauschten Reaktionen von Zuschauern damals. Die reichen von, da steht halt bloß einer rum, bis zu quasi religiöser Erfahrung.
A man standing in a room, basically.
Well, I thought it was a very highly religious experience.
Ein Gesamtkunstwerk, larger than life, größer als das Leben selbst, wird der zeitweise ziemlich übergewichtige Bowery genannt, der sich anmalte, pierste und in zu enge Kleidung zwängte. In dem Sinne sprengt auch die Ausstellung alle Grenzen, scheint überbordend ohne Filter, wenn man zwischen den Klangwelten verschiedener Videoperformances verschluckt wird. Neben unzähligen schrillen Kostümen, Fotos, Videos und persönlichen Briefen sind auch die Ölgemälde zu sehen, auf denen der berühmte Maler Lucian Freud seinen Freund Lee Bowery in einer Reihe von Akten verewigte.
They really had respect for each other.
Die beiden respektierten sich sehr, hatten eine wunderbare Freundschaft und lernten voneinander. Freuds Stil änderte sich nach ihrer Begegnung. Er wurde auffälliger, die Bilder größer.
He seemed to change after working with Lee. They become more fleshy, bigger.
1994 starb Lee Bowery an AIDS. Sein Vermächtnis sei groß, erklärt Kuratorin Baxter.
He has an enormous legacy. Alexander McQueen.
Der Modeschöpfer Alexander McQueen wurde sehr durch Bowery beeinflusst, aber natürlich auch Künstlerinnen wie Lady Gaga. Und alle, die sich in ihrer Kunst mit Geschlechteridentitäten und Körperlichkeit beschäftigen.
What Lee was doing with the body and gender for kind of queer inclusivity.
Die Ausstellung geht noch bis zum 31. August. Das war unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, alle Sendungen können Sie auch in der ARD Audiothek nachhören. Schön, dass Sie heute mitgereist sind. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.